Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einer Giftschlange begegnet seid. Gut, also hinter Glas, ja, ich auch. Im Zoo, da bin ich auch schon mal einer begegnet, ansonsten eher Blindschleichen auf dem Weg. Die habe ich auch schon mal gesehen, aber die sind ja nicht giftig. Wenn das Gift einer Giftschlange in die Blutbahn eines Menschen geraten ist oder in die Nervenzellen, dann ist es höchste Zeit, dass man ein Gegengift injiziert. Bei dem natürlichen Menschen ist es so, dass seit dem Schlangenbiss im Paradies, bildlich gesprochen, in unseren Adern ein Gift zirkuliert, das tödlich ist, und zwar unweigerlich, wenn wir nicht bald ein Gegengift empfangen. Dieses Gift, das tritt immer wieder aus unserem Körper heraus, zum Beispiel durch Sprache, wenn wir andere durch unsere Reden verletzen oder uns ungebührlich verhalten, andere kränken, andere zerstören. Das sind Dinge, die wir tun können, weil sie in unserem, sag ich mal, in unseren geistlichen Adern sind. Diese Predigt handelt von den Ursachen dieser Vergiftung, von den Folgen dieser Vergiftung und von dem Gegengift. Der Tod, von dem ich eben gesprochen habe, den dieses Gift, das in unseren Adern zirkuliert, bringt, das ist einmal der körperliche Tod, aber zum anderen ist das auch der geistliche Tod. Und das ist keine angenehme Sache. Der geistliche Tod ist nämlich keine Nicht-Existenz. Es ist eine Form der Existenz, aber ohne die Liebe Gottes, ohne die Gegenwart Gottes, ohne die Geborgenheit bei Gott, ohne seine Nähe, in äußerster Finsternis und Ferne von ihm. Das ist geistlicher Tod. Das möchten wir nicht erleben und das möchte niemand erleben. Wir haben heute eine gute Botschaft, die kann ich in einem ganz einfachen Vers zusammenfassen. Schau auf Jesus, dann wirst du leben. Schau auf Jesus, dann wirst du leben. Mehr ist nicht nötig. Wir machen weiter in unserer Reihe über Jesus Christus und das Evangelium im Alten Testament. Und wir haben heute eine Stelle, die wie keine andere nach meinem Dafürhalten uns auf das Kreuz Jesu hindeutet. Wir beginnen. Ulla hat schon den Predigttext gelesen. Wir fangen einfach hier mit dem ersten Vers an. Die Israeliten in der Wüste. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Die Israeliten in der Wüste, es ist ein schweres Leben in der Wüste. Insbesondere, wenn man so lange da ist wie die Israeliten. Es ist ein Leben voller Entbehrungen. Immer die Angst, habe ich genug Wasser, habe ich genug zu essen, werde ich verdursten. Feinde waren in der Wüste, gefährliche Tiere, wie wir das hier bei den Schlangen gesehen haben, klimatische Extreme. Sie hatten keinen festen Wohnsitz, immer unterwegs. Das war ein schweres Leben. Wer kann die Israeliten nicht verstehen, wenn sie hier beginnen zu murren zu meckern, zu kritisieren? Wer hätte kein Mitleid mit ihnen? Ich muss euch ehrlich sagen, bei wesentlich geringeren Erschwernissen in meinem Leben, da fange ich an zu meckern und zu murren und mit Gott zu hadern, wenn es hochkommt. Da muss nicht eine Wüste kommen, da können viel kleinere Dinge kommen. Wer kann die Israeliten nicht verstehen? Ich sage euch, Gott kann sie verstehen, aber er möchte ihre Perspektive verändern. Er möchte sie anders. Er möchte, dass sie anders reagieren. So wie sie reagieren, ist es tatsächlich Sünde. Was möchte er denn von ihnen? Welche Perspektive sollen sie denn haben? Und wir? Ich kann euch das gerne sagen, was Gott hier möchte von den Israeliten, die in der Wüste sind. Sie sollen erkennen, er hat sie aus der Gefangenschaft geführt in Ägypten. Da waren sie bedrückt, da haben sie unter ihrer Bürde gestöhnt. Er hat sie auf dem Weg heraus aus der Gefangenschaft bewahrt vor den verfolgenden Ägyptern. Er hat Wunder getan auf ihrem Weg. Sie sind nicht verdurstet, weil er ihnen Wasser aus dem Felsen gegeben hat. Sie sind nicht verhungert, weil er ihnen Manna gegeben hat jeden Tag. Gott war für sie gegenwärtig. Tagsüber in der Wolkensäule über der Stiftshütte, nachts in der Feuersäule über der Stiftshütte. Gott war da. Er war ihr Leiter, er war ihr Beschützer, er war ihr Versorger. Und noch mehr, er hatte ihnen etwas versprochen. Wie wir sagen, er hat ihnen eine Verheißung gegeben, dass er sie in ein gelobtes Land führen würde, in dem Milch und Honig fließen. So sieht Gott die Lage. Und dann muss er von den Israeliten Folgendes hören. Und das sagen sie zu Mose und Aaron. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es gibt hier weder Brot noch Wasser. Und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Gemeint ist das Manna. Liebe Gemeinde, hier sind bei den Israeliten Vergiftungssymptome zu erkennen, die schon da waren, bevor die Schlangen überhaupt gebissen hatten. Es sind drei Aspekte, die ich hier hervorheben möchte. Das ist eigentlich ein Punkt. Ja, da gibt es verschiedene Aspekte, die hängen zusammen, die sind verzahnt. Der erste Punkt, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Sie wollen zurück in ihr altes Leben. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben vielleicht einen Christen kennengelernt, bei dem das so war. Der wollte zurück, Gott sei Dank, der wollte nicht so viele, Gott sei Dank, er wollte zurück in sein altes Leben. Demas, von dem habt ihr vielleicht gehört, aus der Apostelgeschichte, von dem Paulus sagte oder von dem die Apostelgeschichte berichtet, er hat die Welt lieb gewonnen, wieder lieb gewonnen, zurück ins alte Leben. Ich glaube, das ist im Wesentlichen weitgehend nicht so sehr unser Problem. Ich glaube, dass wir froh sind, in diesem neuen Leben zu sein, aber wir haben oft ein anderes Problem. Wir schauen zurück. Wir schauen nicht nach vorn. Das christliche Leben ist gekennzeichnet durch den Blick nach vorn, durch das Gehen nach vorn. Es ist ein dynamisches Leben, das christliche Leben. Es steht nicht still, es geht weiter mit Jesus. Und die Bibel zeigt uns das sehr deutlich. Wir brauchen nur in 1. Korinther 15 aufzuschlagen. Da lesen wir erstens eine wunderbare Verheißung dazu und dann eine Ermutigung und Ermahnung. Nämlich die Verheißung ist: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und weil das so ist, weil Jesus mit euch ist, die ihr glaubt, weil Jesus den Sieg gibt in eurem Leben, er will ihn geben in jeder Etage, in jeder Phase eures Lebens. Weil das so ist, darum ermahnt uns Paulus, darum nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Seid in Bewegung, nehmt zu in dem Werk des Herrn. Schaut nach vorn. Es ist niemand tauglich für das Reich Gottes, der seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut. Schaut nach vorn. Paulus sagt es so wunderbar in Philipper 3. Ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu. Liebe Gemeinde, nehmet immer zu in dem Werk des Herrn ist keine Aufforderung an Aktivismus. Es ist keine Aufforderung, euren Zeitplan und euren Terminkalender noch voller zu machen, als er schon ist. Wir haben genügend Defizite, unsere Wege, die wir in unserem Alltag gehen, mit Gott zu gehen, mit Jesus zu gehen, so mit ihm zu gehen, wie es ihm gefällt. Da ist viel Luft nach oben. Da nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Das ist der erste Aspekt. Nicht zurückschauen. Wir haben eine große Verheißung. Der Sieg ist Christus. Ich kann freimütig, befreit, frei nach vorne gehen mit Gott. Natürlich, Ulla hat gesagt, das Beten ist wichtig. Betet dafür. Betet dafür, dass Gott euch voranführt. Ein christliches Leben ist ein Leben nach vorne und nicht nach hinten. Ich gebe nachher noch eine Ausnahme am Schluss, wo man tatsächlich mal nach hinten schaut. Zweiter Aspekt. Also, warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Was hatten sie erwartet? Hatten sie vergessen, was Gott ihnen gesagt hatte? Er hat ein Ziel mit ihnen. Und dieses Ziel ist nicht die Wüste. Und die Wüste ist nur eine Durchgangsreise. Dieses Ziel war das gelobte Land, war das Land, was er ihnen verheißen hatte, in dem Milch und Honig fließen. Ein wunderbares Ziel. Hatten sie vergessen, dass sie dahin unterwegs waren? Ja, vielleicht. Liebe Gemeinde, wir sind als Christen auf einer Wüstenwanderung. Wir sind auf der Durchreise. Und es ist wunderbar, wenn Gott uns in unserem Leben an Oasen ankommen lässt in dieser Wüste. Und wenn das der Fall ist, dass er uns zu Oasen schickt, liebe Gemeinde, dann genießt es. Dann genießt es. Dann seid ihm dankbar dafür. Und wenn er uns an einem schönen Strom entlang führt, der wie ein Fremdlingsfluss mit blühenden, mit grünenden Bäumen durch die Wüste fließt, dann seid dankbar und erfreut euch daran. Aber das Leben hat auch anderes parat, das wissen alle. Und es wissen alle, dass es oft kein Zuckerschlecken ist. Und liebe Gemeinde, Gott hat uns nicht ein Wohlfühlevangelium verkündigt. Das hat er nicht getan. Die beste Stelle, die das zeigt für mich, ist Offenbarung 21. Da heißt es im Kapitel 4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Wisst ihr, wovon der Prophet hier schreibt? Von dem neuen Himmel und der neuen Erde. Nicht von dieser Welt, nicht von dieser Erde. Und das bedeutet logischerweise, hier gibt es noch Tränen. Hier gibt es noch Tod, hier gibt es noch Leid, hier gibt es noch Geschrei, hier gibt es noch Schmerz, hier gibt es Probleme, hier gibt es Schwierigkeiten. Alles das gibt es in dieser Welt, in dieser Durchreise, auf dieser Durchreise, auf der wir sind, durch die Wüste. Alles das gibt es dort. Aber wir sind nicht allein. So wenig wie damals die Israeliten in der Wüste allein waren. Gott war gegenwärtig. Er versorgte sie, er bewahrte sie, er führte sie, er schenkte ihnen wunderbare Tage im Angesicht des Herrn. Was können wir tun in dieser Wüstenzeit, wenn wir Wüstenzeiten erleben? Ich komme immer wieder zu diesem Vers, wo Jesus sagt, kommt zu mir her. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und das ist eine Situation, die wir in diesem Leben erleben. Kommt zu mir her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das kann ein geistliches Beladen sein, ein körperliches, was auch immer. Ich will euch erquicken. Das ist die Verheißung. Ein dritter Aspekt. Ach so, haben wir den hier drin? Ah ja, da ist er ja, in dem Vers. Da steht, denn hier gibt es weder Wasser noch Brot. Mose, wir sind in der Wüste. Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser. Was sollen wir hier? Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Hatten sie vergessen, dass Gott ihnen Wasser gegeben hatte? Zweimal auf wunderbare Weise, ich komme noch darauf zu sprechen. Hatten sie vergessen, dass Gott sie ernährt mit Manna? Hatten sie vergessen, dass wenn ihnen Gott alle diese Dinge nicht gegeben hätte, sie längst ausgerottet wären? Und gestorben, verhungert und verdurstet in der Wüste. Auch wenn das Manna ihnen nicht immer schmeckte, wenn es immer vielleicht nicht so war, es waren nicht die Fleischtöpfe in Ägypten. Aber hätten sie das Manna nicht gehabt, sie wären verdorben und gestorben. Was ist die Krankheit hier? Was ist das Vergiftungssymptom? Sie generalisieren ihre aktuelle Situation. Ja? Sie generalisieren ihre aktuelle Situation. Ich kann es verstehen, wenn ich was Schweres zu tragen habe, wenn ich irgendwelche Probleme habe, wenn irgendwas in meinem Kopf ist, in meinem Herzen ist, das mich beschwert, dann ist alles düster, es ist alles schlecht, es ist alles negativ. Es ist alles Mist. Oft ist es so. Aber es ist nicht alles negativ. Wir müssen nur einen anderen Blick bekommen. Ich weiß, dass es schwer ist, diesen anderen Blick zu bekommen, wenn ich so beschwert bin. Das ist nicht menschenmöglich, den Kopf zu heben und auf Jesus zu sehen. Aber Gott kann es uns geben. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Die Schrift ermahnt uns dazu. Sie ermutigt uns dazu. Schau hoch. Kreis nicht um deine Probleme. Kreis nicht um dich selbst. Schau hoch. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, denn er hat dir viel Gutes getan. Und jetzt komme ich zu dem Zurückblicken. Hier müssen wir mal zurückblicken. Was hat Gott mir Gutes getan? Und in diesem Zurückblicken, da kriegen wir gerade einen Impuls für das Leben nach vorne. Deshalb zurückblicken nicht, weil man stehen bleiben will oder in das alte Leben zurück will, sondern zurückblicken, weil man dankbar zurückblicken will. Und dann kriegt man neuen Mut und neue Kraft und dann geht man mit Jesus voran, weil er den Sieg gibt. Drei Vergiftungssymptome. Vergessen, was Gott uns Gutes getan hat, welche großen Dinge er in unserem Leben getan hat und sein Ziel mit uns bitte nicht aus den Augen verlieren. Er hat ein großes Ziel mit uns. Das ist die Ewigkeit. Das ist seine Herrlichkeit. Und wir werden einmal umgestaltet werden und dann werden wir sein wie Christus. Er wird uns nach seinem Wesen umgestalten. Das ist unser Ziel. Und das ist nicht nur ein fernes Ziel. Es ist etwas, woran Gott in diesem Leben hier arbeiten möchte. Und so können wir immer in jedem Schritt auf diese Ewigkeit hin leben. Paulus sagt, ob ihr esst oder trinkt. Was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes. Und das ist auf diese Ewigkeit hin gelebt. Das sind banale Dinge. Das sind auch große Dinge. Ich kann in allen Dingen auf dieses Ziel hin leben. Wenn ich Gott dankbar bin, zurückschaue in Dankbarkeit und in der Gegenwart natürlich. Danke, Herr, für dieses Essen. Dieses einfache Gebet ist ein Leben auf die Ewigkeit hin. Jetzt kommen wir zu der Ursache der Vergiftung. Wir haben gerade über Symptome gesprochen. Die Symptome, die hier bei den Israeliten deutlich wurden. Wenn ich über Symptome der Vergiftung sprechen wollte, dann könnten wir jetzt hier 20 Predigten mindestens halten. Aber ich habe diesen Fokus gewählt, weil das der Text hergibt. Ja? Jetzt aber die Ursache der Vergiftung. Und um diese Ursache der Vergiftung zu ergründen, gehe ich mal ins Neue Testament direkt hinein. So, hier nochmal zusammengefasst. Entschuldigung, da habe ich nochmal zusammengefasst die Symptome einer geistlichen Vergiftung. Ich habe es eben gesagt. So, jetzt aber die Ursache der Vergiftung. Interessanter Vers. Lasst uns auch nicht Christus versuchen. So wie etliche von ihnen ihn versuchten. Und jetzt kommt der Bezug auf diese Passage im Alten Testament. Und von den Schlangen umgebracht wurden. Das ist ja eigenartig, oder? 1. Korinther 10, 9. Ihr Problem war, die Ursache der Vergiftung war, sie haben Christus versucht in der Wüste. Wieso? Wie geht das? Sie kannten doch Christus gar nicht. Lasst uns das ein bisschen konkretisieren, indem wir nochmal einen anderen Vers aus dem 1. Korinther 10 beleuchten. Das ist nämlich der Vers 4. Der Vers 3 steht da. Gut, dann ist es 3. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Wenn ich jetzt Paulus wäre, dann würde ich sagen, welch ein Reichtum der Erkenntnis und der Wahrheit, welch ein Reichtum, mit dem uns das Neue Testament, alttestamentliches Heilshandeln aufschließt. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Ich will das mal erläutern. Was ist gemeint? Am Anfang, in der ersten Phase ihrer Wanderung durch die Wüste, da kennt ihr die Geschichte, da meckerten sie, weil sie kein Wasser hatten. Und Mose sollte dann mit dem Stab an einen Felsen klopfen und er tat es, Gott hatte es ihm geboten, und dann strömte Wasser aus diesem Felsen heraus. Und jetzt gegen Ende in der letzteren Phase ihrer Wanderschaft, es steht im 4. Mose 20, das ist ein Kapitel vor unserem Predigtext. Da geschah dasselbe nochmal. Sie murrten und kritisierten, weil sie kein Wasser hatten und Mose schlug mit dem Stab an den Felsen Deshalb ist da dieser Ort auch Haderwasser genannt. Und Wasser strömte heraus. Und jetzt hört, und dieser Felsen war Christus. Es war also ein übernatürliches Wasser, was sie empfingen. Weil Christus ja die Quelle des Lebens ist, die Quelle lebendigen Wassers ist, das aus jedem strömt, der an ihn glaubt. Genauso wie er das Brot des Lebens ist, das das Manna war. Er war nicht nur der Felsen, er war auch das Manna. Großes Geheimnis der Schrift. Christus war der Felsen, aus dem das lebendige Wasser quoll. Und das Manna war er auch, das Brot des Lebens, das Leben schenkt. Und wir sehen, dass diese Dinge im Alten Testament zeichenhafte Objekte waren. Das Manna wie auch der Felsen. Zeichenhafte Objekte. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Was heißt es aber nun, dass sie Christus versucht haben? Was bedeutet das jetzt? Ganz einfach. Sie haben nicht an die übernatürliche Kraft und Macht Gottes geglaubt, dass er sie versorgen wird auf ihrem Weg. Sie haben nicht mehr geglaubt, sie haben daran gezweifelt, dass er es gut mit ihnen meinte auf ihrem schweren Weg. Dass er ihr Heil im Sinn hatte, ihren Frieden und ihre Ruhe im Sinn hatte auf ihrem schweren Weg. Dass er sie liebte und dass er jederzeit diese übernatürliche Kraft, das Wasser aus dem Felsen fließen ließ und die das Manna vom Himmel fallen ließ, er konnte ihnen jederzeit helfen mit dieser übernatürlichen Kraft, die sie ja auch schon mannigfaltig erfahren hatte. Und da hatten sie Zweifel. Und da glaubten sie nicht mehr. Und auf diese Weise versuchten sie Christus. Das heißt es. Sie glaubten nicht, dass Gott diese Wunder tun konnte. Sie hatten es vergessen. Es war aus ihrem Bewusstsein herausgefallen. Zu sagen. Die Bibel bestätigt das auch, dass die Ursache der Vergiftung der Unglaube war. Ich habe es hier nochmal formuliert: Zweifel an der übernatürlichen Macht Gottes, an seiner Liebe, seinem Heilsplan für uns und seinen guten Wegen mit uns, egal wo wir sind, auch wenn wir in der Wüste sind. Und diesen Vers kennt ihr alle oder viele. Ja, über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Die Ursache der Vergiftung. Jetzt, liebe Gemeinde, die Rettung, das Gegengift. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Hier haben wir den ersten Schritt zur Rettung. Nämlich, sie erkennen ihre Sünden und sie bekennen ihre Sünden. Und wir wissen alle, dass das aus Gnade geschieht. Und das lesen wir im Römer 3. Da heißt es nämlich: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Gottes Güte leitet dich zum Umkehren. Gottes Güte leitet dich zum Umdenken. Gottes Güte leitet dich zur Erkenntnis deiner Sünde und zum Bekenntnis. Das ist der erste Schritt der Rettung. Was hier interessant ist, in Klammern gesagt, wenn ihr das bemerkt habt: Wir haben gesündigt gegen den Herrn und gegen dich. Ganz konkret hatten sie Aaron und Mose kritisiert. Besonders Mose. Hey, was machst du mit uns? Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Wir haben ja kein Wasser, wir haben ja kein Brot, wir haben ja gar nichts. Was sollen wir hier? Sie hatten sich ungebührlich benommen gegenüber Mose. Und es ist interessant, dass das in allererster Linie eine Sünde gegen den Herrn war. Liebe Gemeinde, wenn wir gegen unsere Mitmenschen sündigen, insbesondere gegen unsere Glaubensgenossen, wenn wir sie verletzen, wenn wir sie kränken, wenn wir uns anmaßend ihnen gegenüber verhalten und meinen, wir seien was Besseres oder mehr oder was es auch immer ist, wir sündigen in allererster Linie gegen Gott, weil er nämlich diese Menschen gemacht hat, weil er sie nämlich liebt, weil er nämlich ihr Schöpfer ist, weil er ihr Erlöser ist, weil er sein Blut gegeben hat für sie, für diese Menschen, die wir kränken und verletzen. Für sie ist Christus gestorben, genauso wie für uns. Deshalb, das nur in Klammern gesagt, wir haben gesündigt gegen den Herrn und gegen dich. Und wenn wir sündigen, dann sünden wir. Wenn wir gegen unsere Mitmenschen sündigen, dann sünden wir gegen den Herrn zuerst und gegen unsere Mitmenschen. Das nur nebenher. Sie bekennen ihre Sünden, wunderbar. Sie erkennen ihre Sünde, das ist Voraussetzung. Und dann bitten sie Gott, bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Eine Frage an die Gemeinde, hat er diese Bitte erhört? Nein. In einem gewissen Sinne schon, in einem anderen Sinne, im konkreten Sinne, nein, er hat sie nicht erhört. Weil er die Schlangen nicht weggenommen hat. Er hat die Gefahr nicht entfernt. Er hat die Sünde nicht entfernt aus dem Leben. Er hat noch nicht das Böse und den Teufel entfernt aus unserem Leben. Die Sünde ist anwesend, liebe Freunde. Einmal, wenn wir vor Gott stehen im Himmel, da wird die ganze Atmosphäre gekennzeichnet sein durch eine Abwesenheit der Sünde. Durch eine völlige Abwesenheit, das wird uns zu einem Lobpreis führen, den wir uns nicht vorstellen können. Heute aber, die Schlangen sind noch da. Wovor hat denn Gott sie bewahrt? Nicht vor der Anwesenheit der Schlangen, aber vor ihrer Wirkung. Denn die Israeliten wurden gebissen. Das Schlangengift breitete sich in ihnen aus und sie starben. Wer aber auf die Schlange sah, das kommt gleich. Ne? Machen wir es doch gleich. Da ist es. Ja? Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraphschlange, eine Feuerschlange oder wie man das übersetzen soll. Und befestige sie an einem Feldzeichen und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Wer die Schlange ansieht an einem Feldzeichen, das war so ein Pfahl mit einem Feldzeichen, die Schlange war an dem Pfahl befestigt, festgemacht. Was ist eine Schlange, die an einem Pfahl befestigt ist, festgemacht, vielleicht dran genagelt oder dran gelötet, war ja eine bronzene Schlange? Die ist unschädlich. Die ist ungefährlich. Die ist ohnmächtig. Schaut auf die Schlange. Der Tod ist ohnmächtig. Das Gift ist unschädlich. Es ist unwirksam geworden. Nee, die Schlangen sind immer noch da. Und wenn sie euch beißen, schaut auf die eherne Schlange. Dann werdet ihr gerettet, weil Gott das Gift der Schlange unwirksam macht in eurem Leibe. Das ist die Botschaft hier. Wir wandeln hier auf einem schmalen Grat, lass mich das auch nochmal in Parenthese sagen. Was hier geschieht, ist ein Zeichen, eine zeichenhafte Handlung. Ja? Die Israeliten schauten auf ein Objekt. Ja, das war nicht Gott, das war ein Objekt, es war eine eherne Schlange an einem Pfahl befestigt. Und sie sollten hochschauen, das war ein Ritus, ja, ein Ritual oder sagen wir besser eine Handlung. Ich möchte hier ganz eindeutig sagen, und die Bibel zeigt uns das auch, nicht dieses Ritual des auf die Schlange Schauens und nicht das Objekt selbst rettete sie, sondern etwas anderes rettete sie, etwas anderes, nämlich der wiedergefundene Glaube, dass Gott die Macht der Schlange zerstören würde, dass Gott wieder Macht hat. Er hat ja immer Macht, aber in ihren Augen. Dass sie wieder zu Gott fanden in ihren Gedanken und sagen konnten, ja, ich vertraue darauf. Gott hat mir gesagt, ich soll auf die eherne Schlange schauen, auch wenn ich das nicht verstehe. Und ich vertraue ihm und deshalb schaue ich auf die eherne Schlange. Sie hatten Vertrauen zu Gott gewonnen wieder. Und sie glaubten, wenn ich auf diese Schlange schaue, dann werde ich nicht sterben. Das war ihre Rettung, nicht das Objekt, nicht das Ritual. Und wir erkennen das auch, dass die Bibel das heraushebt. Nämlich später im 2. Könige 18, wenn ihr das mal nachlesen möchtet, da hatten die Israeliten tatsächlich die eherne Schlange zum Götzen gemacht. Sie haben nämlich der ehernen Schlange geräuchert. Und was hat Gott getan? Er hat Hiskia bewegt, dass diese eherne Schlange zertrümmert worden ist. Die Schlange, auf die sie geschaut hatten, damit sie gerettet wurde. Die wurde zertrümmert, weil sie zu einem Götzen geworden war. Liebe Freunde, lasst uns zeichenhafte Handlungen, auch zeichenhafte Handlungen lassen. Was wichtig ist, ist das, was die zeichenhafte Handlung zeigen soll, den dahinterstehenden Glauben. Wir haben heute eine zeichenhafte Handlung, ohne dir vorgreifen zu wollen, Ebo. Wir haben eine zeichenhafte Handlung heute. Abendmahl ist eine zeichenhafte Handlung. Das Nehmen von Brot und Wein ist eine zeichenhafte Handlung. Taufe ist eine zeichenhafte Handlung. Lass uns da nicht vom Pferd fallen, auch von der einen Seite. Der Saft, der da drin ist und das Brot, was da steht, das selbst, das rettet uns nicht. Der Glaube, der damit verbunden ist, Jesus ist gebrochen für mein Leben. Er ist gestorben für mich. Sein Blut ist für mich geflossen. Der Glaube daran und das Aufsehen auf Jesus in diesem Glauben, das rettet uns. Und als Zeichen nehmen wir den Wein und nehmen wir das Brot. Und sobald wir anfangen, das Objekt zu vergöttern oder aus dem Ritual etwas zu erwarten, dann ist das Götzendienst. So, jetzt kommt der letzte Punkt. In einmaliger Weise zeigt jetzt dieses ganze Ereignis um die eherne Schlange eine wunderbare Vorschattung auf neutestamentliches Heilshandeln. Eine herrliche Vorschattung. Ulla hat es gelesen, kommt es? Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ein Theologe hat mal gesagt, wow, das ist ja unsäglich, was hier steht. Wenn das nicht hier in der Bibel selber stünde, würde jeder, der Jesus mit der Schlange vergleichen würde, der würde als Ketzer, im Mittelalter wäre er als Ketzer hingerichtet worden. Aber die Bibel sagt ja nicht, dass Jesus da am Kreuz zum Teufel wurde. Sie sagt nicht, dass Jesus da am Kreuz zur Schlange wurde. Sie sagt aber Folgendes, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, zum Zorn gemacht. Und so haben wir Rettung in ihm, wenn wir auf ihn schauen. Was bedeutet das in dem ganzen Zusammenhang? Auf Jesus sehen, auf das Kreuz sehen. Was bedeutet das? Wenn wir das übertragen auf die eherne Schlange, dann bedeutet das, wir sehen auf Jesus in dem Glauben, dass Gott durch ihn das geistliche Gift, was in unseren Adern fließt, unschädlich macht. Dass es nicht seine Wirkung, den Tod entfaltet, sondern dass wir nicht sterben werden geistlich, sondern dass wir leben werden, wenn wir auf ihn sehen. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt ist. Das ist der Punkt. Wir schauen auf Jesus in dem Wissen, die Sünde ist noch da, das Gift sprudelt. Aber was hat Jesus am Kreuz gemacht? Er hat die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Das heißt, er hat das geistliche Gift, das in allen Menschen strömt, aufgesaugt, herausgesaugt aus ihrem Leibern, aus ihren geistlichen Leibern, sage ich jetzt mal so. Dieser alte Mensch, der ist aber noch nicht geschlagen, der produziert immer mehr, der produziert immer weiter Gift. Aber Jesus, bei jedem Aufsehen auf ihn, wird alles Gift der Sünde unschädlich, unwirksam. Und im Aufsehen auf Jesus bin ich absolut rein. Seid ihr absolut rein. Seid ihr absolut entgiftet. Das ist das Gegengift. Bis dann in Ewigkeit Gott die Quelle des Giftes gänzlich wegnehmen wird. Amen. Ein kurzes Nachwort. Wir haben jetzt gehört, wie er uns entgiftet. Wir werden Pfingsten in 14 Tagen, ich sage das jetzt schon mal, wir werden Pfingsten in 14 Tagen in der Pfingstpredigt hören, wie der Heilige Geist die Quelle des Giftes versucht oder wie es ihm auch gelingt, sie zu verstopfen. Ja. Amen. Ja, da haben wir nochmal das zusammengefasst. Schau auf Jesus und du wirst leben.